Ja. Herzliche Grüße von der Baptistengemeinde in Meschede. Die haben jetzt gerade erst um 9:30 ihren Gottesdienst begonnen. Nicht, weil sie länger ausschlafen wollten, sondern weil sie um 9 Uhr sich schon getroffen haben zum Osterfrühstück. Das hat also in der Gemeinde Meschede schon lange Tradition. Und dann muss es ja so ein bisschen Pause geben zum Abräumen und Abwaschen und so weiter. Deshalb fangen sie jetzt erst an. Und das Besondere ist, dass unser Sohn Tobias, einige kennen ihn ja noch, ist in Völklingen als Kind gesegnet worden. Das hat tolle Auswirkungen. Er wird also auch jetzt in diesem Gottesdienst, weil mein Nachfolger, der neue Pastor in Meschede, krank geworden ist, wird er heute Morgen die Osterpredigt halten. Ich habe ihm heute Morgen um 7 schon Gottes Vollmacht gewünscht für eine erweckliche und aufrüttelnde Predigt. Er hat nämlich gesagt, er will also auch einen Aufruf starten, wie auch immer der aussehen wird. Okay, also herzliche Grüße von der Baptistengemeinde Meschede. Wir haben dieses Jahr 50-jähriges Jubiläum und ich habe überlegt, ihr habt 90 dieses Jahr. Ich denke, ihr feiert das auch. Meistens feiert man die 100, aber 90, denke ich, ist auch. Wer weiß, wer in 10 Jahren alles noch lebt, oder? Deshalb. Okay. Das Thema für meine Predigt heute Morgen habe ich überschrieben in Englisch. Das ist eigentlich nicht mein Ding. Also ich habe nur 2 Jahre Englisch gehabt, habe auch Schwierigkeiten, bei englischen Liedern mitzusingen. Bin dankbar, dass wir heute Morgen auch so richtig schöne alte geistliche Lieder gesungen haben. Eine gute Mischung. Mach ich ein Kompliment. Sunday Power Day. Ausrufezeichen, Fragezeichen. Erklärend dazu, also Sonntag, ein Tag, der für mich, für uns zu einem kraftvollen Start für die neue Woche wird. Wodurch kann der Sonntag, der Feiertag, der Sabbat für uns, für mich, für dich zu einem wirklichen kraftvollen Start in die neue Woche werden? Ich habe verschiedene Antworten mal, die man vielleicht geben könnte, zusammengetragen. Mancher würde vielleicht sagen, kraftvoller Start, lange ausschlafen. Kann ich die ganze Woche nicht, also am Sonntag mal bis mittags im Bett liegen bleiben. Oder einfach den ganzen Tag nichts tun. Andere werden vielleicht sagen, die Aktiven eine ausgiebige Wanderung machen, ein bisschen mehr als ein Spaziergang. Oder andere sagen vielleicht ein kräftiges Frühstück oder ein gutes Mittagessen. Andere wieder werden vielleicht sagen, die Künstler unter uns, ein Theaterbesuch oder ein Konzertbesuch. Und andere wieder, die würden sagen, ganzes Wellness-Wochenende. All das ist sicherlich gut und schön. Aber ich bezweifle, dass uns ein solches Wochenende oder ein solcher Sonntag alleine wirklich mit neuer Kraft und Energie füllt, die wir von Gott, genauer gesagt von Jesus, bekommen können und sollen. Ich möchte euch heute Morgen begeistern für einen Sonntag, den ich als vorbildlich ansehe und nachahmenswert in der Bibel, und ihr denke ich, könnte schon erahnen. Es ist der erste Sonntag überhaupt, den Christen bewusst gefeiert haben. Karfreitag und dann eben auch die Auferstehung Jesu. Ich lese uns dazu aus dem Johannesevangelium, Kapitel 1 und Kapitel 20, die Verse 19 bis 22. Johannes 20, 19 bis 22. Es war nun am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und er hauchte sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. So nach der neuen Genfer Übersetzung. Wodurch wurde der Auferstehungstag, also der erste Sonntag für die ersten Christen in Jerusalem, zu einem ermutigenden, frohmachenden, kraftvollen Start in die neue Woche. 5 Punkte dazu. Es heißt hier im Text, als die Jünger versammelt waren. Erstes Stichwort heißt also Sammlung. Wenn wir uns nochmal in Erinnerung rufen, diese sogenannte Karwoche war ja ein Albtraum für die Jünger gewesen. Das war die schlimmste Woche in ihrem Leben. Das war wirklich die Enttäuschung, der große Frust. Sie waren regelrecht traumatisiert von dem, was sie an diesem schwarzen Freitag erleben mussten. Wir dachten, er würde Israel erlösen. So haben wir uns das nicht gedacht. Und die Jünger waren irritiert, sie waren verunsichert, obwohl Jesus sie lange genug und immer wieder vorbereitet hatte. Schon in Galiläa, als sie auf dem Weg nach Jerusalem waren. Ja, der Menschensohn wird von den hohen Priestern und von den Juden und den Schriftgelehrten gefangen genommen, er wird gegeißelt und er wird getötet, aber nach 3 Tagen auferstehen. Das haben sie sowieso vergessen. Aber auch, dass sie jetzt nach Jerusalem gingen, das haben sie eigentlich nicht wahrhaben wollen. Und einige der Jünger taten damals auch das, was verständlicherweise vermutlich viele von uns, vielleicht ich auch, getan hätte. Sie ergreifen die Flucht. Sie bringen sich in Sicherheit, sie rennen weg. Sie zerstreuen sich. Hatte Jesus ihnen übrigens auch angekündigt. Ja, der Hirte wird geschlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Doch die meisten der Jünger und auch Jüngerinnen, die Frauen waren bestimmt auch dabei, machten genau das Gegenteil. Statt sich zu zerstreuen, irgendwo in einem sicheren Versteck, versammelten sie sich an einem gemeinsamen Ort. Sie bildeten so eine Art Leidensgemeinschaft. Obwohl alles so schrecklich, so beängstigend und enttäuschend war, sie hielten zusammen, sie blieben beieinander. Und das wurde ihnen schließlich zum Segen, eine starke Ermutigung. Anders der Jünger Thomas. Der war aus Gründen, die uns nicht berichtet werden, bei diesem Sonntagstreffen der Jünger nicht dabei. Er ist ja auch der sogenannte Zweifler, obwohl das Etikett, das gebe ich ihm nicht so gerne, sondern er war der der Sache gründlich auf den Grund gehen wollte und sagte, wenn ich ihn nicht sehe, wenn ich nicht meine Hände in seine Wundmale lege, dann glaube ich nicht, dass er auferstanden ist. Er glaubte auch den Jüngern nicht. Oder auch die Emmaus-Jünger, die waren auch enttäuscht, zogen von Jerusalem weg, bloß weg von hier. Jesus begegnet ihnen auch unterwegs, ja, aber als er das Brot bricht und zu ihnen spricht, da ist er auch schon weg. Ich meine, ich will da nicht zu viel hineinlegen in diesen Text, aber dass auf dem Zusammenkommen der Jünger Jesu, auf den Versammlungen der Gläubigen, so sage ich das mal, ob die nun Baptisten oder Mennoniten oder Pfingstler oder Katholiken halten, das sind alles Etikette, wird es im Himmel nicht mehr geben. Aber das Zusammenkommen der Jünger Jesu, die Gemeinschaft, die ist eigentlich durch nichts zu ersetzen und darauf ruht ein besonderer Segen. Wer die Versammlungen der Kinder Gottes versäumt, der bringt sich oft um eine besondere Gelegenheit, Jesus zu begegnen. Ich weiß, kommen jetzt die Argumente, ich kann aber Jesus doch auch zu Hause in meinem Zimmer und so. Alles richtig. Aber wer ist die Braut Jesu? Nicht du und ich, sondern es ist die Gemeinde insgesamt. Wer ist der Leib Christi? Das ist die Gemeinde Jesu weltweit. Okay, und wo wird sie sichtbar, erfahrbar? In den vielen tausend Ortsgemeinden weltweit, die sich heute versammeln. Ich bin natürlich überzeugter Baptist, aber ich bin vor allen Dingen ein überzeugter Fan der Ortsgemeinde. Ich weiß nicht, ob es Geschwister hier unter euch gibt oder auch Besucher, die meinen, oh, ich kann eine ganz tolle Verbindung und Beziehung zu Jesus haben, aber das Bodenpersonal, die Gemeinde Jesu, da bin ich so oft enttäuscht worden, gefrustriert worden, da halte ich lieber Abstand. Ich kann das alles verstehen. Ich habe mich mehr als einmal über meine Gemeinden, wo ich war, geärgert. Und mancher sicherlich auch über mich. Aber ist das ein Grund, wegzulaufen? Diese Versammlungen, meine ich, sind einfach ganz wichtig, um ermutigt zu werden, gestärkt zu werden. Denn Jesus begegnet uns in den Brüdern und Schwestern. Unser Bund hatte, glaube ich, vorletztes Jahr dieses Thema, Christus im Andern sehen. Und ich glaube, das müssen wir nochmal ganz neu lernen. Wir kennen unsere Brüder und Schwestern sehr gut nach dem Fleisch, wie Paulus das mal nennt, mit ihren Macken und Fehlern und Schwächen. Aber ich glaube, ich habe mir das angewohnt, sonst wäre ich auch nicht 40 Jahre Pastor geblieben, damit ernst zu machen, dass in jedem Christen wiedergeboren ist, der Jesus angenommen hat, in dem Jesus wohnt durch den Heiligen Geist, in dem ist Christus und hat er ein gutes Werk begonnen. Und bei manchen entwickelt sich diese neue Schöpfung manchmal rasant, dass man staunt, und bei manchen geht es sehr holprig und manche bleiben auch manchmal drin stecken. Aber es ändert nichts daran. Wichtig ist, dass ich ihm das zuspreche. Nimm das doch ernst. Christus ist in dir. Und das tun wir, denke ich, wenn wir unsere Zusammenkünfte, ob nun Gottesdienste, Hauskreis, Bibelstunde oder was es auch sein mag, gibt ja da die unterschiedlichsten Formen, auch manchmal große Konferenzen und Tagungen, dass wir die wahrnehmen und dass wir da hinkommen. Im Hebräerbrief heißt es einmal, lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen, ermutigen, herausfordern zu Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen oder ermutigen und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag der Wiederkunft Jesu naht. Ja, manchmal muss man auch, irgendjemand hat es mal so gesagt, liebevoll in den Hintern treten und nicht diesen Druck. Ich möchte nicht, dass jemand in den Gottesdienst kommt oder in ein Hauskreis oder in eine Versammlung, weil er so schlecht Nein sagen kann, weil er gar nicht will. Wir müssen natürlich auch immer wieder überlegen, wie sind unsere Versammlungen? Haben wir den Eindruck, dass da wirklich Jesus in unsere Mitte kommt, dass man da gestärkt und aufgebaut wird? Dann glaube ich, braucht man gar nicht so viel die Werbetrommel rühren. Dann kommt man eigentlich von alleine hin. Also, der erste Schritt, am Sonntag Kraft zu tanken, ist, sich zu sammeln. Das kann man jetzt im doppelten Sinn auch nehmen. Einmal, dass ich mich versammle, dass ich zusammenkomme mit meinen Brüdern und Schwestern und dass ich mich auch selber sammle, konzentriere. Sammeln statt zu zerstreuen. Erster Tipp. Zweiter Tipp. Es heißt im Text, und die Türen waren verschlossen und da kam Jesus mitten unter sie und sagte, Friede sei mit euch. Diesen zweiten Punkt habe ich zusammengefasst unter dem Begriff Sicherung, Absicherung. Ist ja bemerkenswert, finde ich, dass Johannes in seinem Evangelium das ausdrücklich erwähnt, dass sich die Jünger hinter verschlossenen Türen versammeln. Das sollten wir heute nicht mehr tun, sondern offene Türen haben für Gäste und Freunde. Aber es ist ja auch erklärlich und verständlich, warum die Jünger damals sich verbarrikadiert haben. Ja, weil sie Angst hatten vor den Juden, vor dem Hohen Rat, vor der Führungselite. Und sie hatten Sorge darum, dass es ihnen ähnlich erging, wie Jesus es ergangen ist. Sie rechneten damit, dass auch sie verfolgt würden und dass es ihnen auch so ginge wie Jesus. Und das macht ihnen verständlicherweise Angst. Und deshalb wollen sie sich in Sicherheit bringen. Wie sicher sie wirklich waren, frage ich mich natürlich, wenn man sie wirklich hätte ausfindig machen können, wäre das wahrscheinlich kein Problem gewesen, diese Türen aufzumachen. Aber für Jesus war es auf jeden Fall kein Problem. Er kam durch die verschlossenen Türen mitten in den Kreis der Jünger. Das zeigt uns, wie herrlich dieser Auferstehungsleib, den Jesus hatte und den wir ja auch bekommen, wie der war, nämlich unabhängig von Raum und Zeit. Jesus konnte mal hierhin sich beamen, in Anführungsstrichen, und hier sein. Und wie gesagt, dicke Mauern und verschlossene Türen spielten keine Rolle. Ich sehe in dieser Geschichte von dem Ostermorgen so auch ein bisschen ein Gleichnis. Wir werden ja nicht mehr verfolgt, zumindest nicht hier in Deutschland. Obwohl, ich glaube, die Zahl liegt inzwischen bei 100 Millionen weltweit, schätzt man. Christen, die verfolgt werden, die in Gefängnissen sitzen, die gefoltert werden, die um ihres Glaubens willen benachteiligt, diskriminiert werden. Aber wir müssen da keine Angst drum haben. Und deshalb, denke ich, geht es auch nicht darum, unsere Kirchentüren zu schließen. Aber ich glaube, dass es gut tut, wenn wir die Tür oder die Türen vielleicht zu unserem Herzen verschließen, damit sozusagen das, was uns entmutigen will, was uns einschüchtern will oder was uns Angst machen will, aussperren. Ich denke, dass wir auch vielleicht in jeder Woche, nicht in jeder Woche, aber auch solche Gethsemane- oder Karfreitagserlebnisse haben. Das sind die Tage, wo wir vielleicht verletzt werden, gekränkt werden, enttäuscht werden, die uns entmutigen wollen und die uns auch die Freude an der Nachfolge nehmen wollen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir diese Erfahrung, die können wir nicht auslöschen, aber wir können diese Gedanken und Anfechtungen und Versuchungen, die damit verbunden sind, die können wir aussperren. Paulus schreibt einmal im 2. Korinther 10, glaube ich, so einen interessanten Satz, den liebe ich. Wir nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Das heißt, wir müssen Gedanken, die uns runterziehen, die uns entmutigen wollen, die uns von Jesus wegbringen wollen, die müssen wir dingfest machen. Handschellen anlegen, raus! Ja? Ich will jetzt gar nicht aufzählen, was das alles, aber jeder, ihr wisst, was ich meine, ja? Dass wir solche Gedanken einfach ausschließen, aussperren, ausblenden, vor die Tür setzen, damit sich der Heilige Geist in unserem Herzen ausbreiten kann. Der zweite Schritt, Kraft zu tanken, sich verschließen und abgrenzen, statt nach allen Seiten hin offen zu sein. Kennt ihr den Spruch? Ne? Wer nach allen Seiten hin offen ist, der kann nicht ganz dicht sein. Und ich glaube, dass wir als Christen ganz besonders uns auch in diesem Rückzug üben. Nicht aus dem generellen Rückzug aus der Welt. Das können wir nicht. Das können wir nicht. Aber wir können sozusagen uns Räume schaffen, Zeiten, in denen das Handy und ausgeschaltet wird und das Telefon und Internet. Wir haben ja jetzt gerade diese Fastenzeit hinter uns, wo man dazu eingeladen wird, einfach mal auf viele Dinge zu verzichten. Nicht, um damit auf Gott Eindruck zu machen. Ich glaube, das braucht er nicht. Aber unseretwillen, um einfach leerer zu werden, freier zu werden. Und insofern ist dieses sich verschließen. Vielleicht das auch dem Ehepartner und den Kindern oder sonst jemand, der uns gerne in Beschlag nehmen will, zu signalisieren und deutlich zu sagen, ich möchte jetzt einfach mich zurückziehen. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, eigentlich für einen Gottesdienst, dass wir nicht all das, den Müll, sage ich jetzt mal, mitnehmen, sondern dass wir den abgeben und draußen lassen. Und dann kommt der dritte Punkt. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Ansehen, ich habe da mal hingeschrieben, Anbetung, obwohl das Wort gar nicht vorkommt hier in diesem Text. Aber es heißt, er kam in die Mitte und zeigte ihnen seine Hände und seine Seite, seine Wundmale. Und das war das absolute Highlight dieses Ostersonntags. Da steht vor ihnen der Gekreuzigte und Auferstandene. Das kann man nicht auseinanderreißen. Der Gekreuzigte ist immer der Auferstandene. Wenn man nur den Gekreuzigten kennt, ja, so wie das der Gründer der Darbisten gelehrt hat beim Abendmahl, da erinnert man sich nur an den Tod Jesu, dann hat man auch Grabestimmung wie auf einer Beerdigung, kommt keine Freude durch. Heute ist es manchmal ein bisschen umgekehrt. Da sind wir, oder von meinem Geschmack her, von meinem Gefühl her, manchmal zu schnell an Ostern, bei der Auferstehung. Beides gehört zusammen. Ich denke, dass es irgendwie gut tut, einfach mal mit Jesus auch in Anführungsstrichen mitzuleiden, mit ihm zu gehen, nach Gethsemane hinein und dann seine sein Verhör, seine Folterung und dann seine Kreuzigung. Natürlich, Jesus hängt nicht mehr am Kreuz, aber ich glaube, um seine Liebe zu uns, wie wertvoll, wie wichtig wir ihm sind, was er für ein großartiges Opfer gebracht hat, das, glaube ich, erfasst man erst, wenn man einfach mit ihm geht. Deshalb, glaube ich, ist auch so ein Kreuzgang eine gute Sache, so diese Stationen sich anzuschauen, mitnehmen zu lassen, nicht um dann in Depression zu versinken, sondern um dann zu singen, welch Glück ist erlöst zu sein. Was hat Jesus für mich getan? Also hier steht er vor ihnen als der Auferstandene. Und das war sicherlich die beglückendste Erfahrung im Leben der Jünger. Die stärkendste Stunde in ihrem Leben. Obwohl er ihnen dann ja 40 Tage danach immer wieder noch erschienen ist. Leider haben die Erscheinungen aufgehört. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich wünsche mir das öfters. Ach, Herr Jesus, wenn du mal einmal so vielleicht einen kurzen Moment nur in unserem Gottesdienst und in einer Versammlung so richtig sichtbar und ja deutlich spürbar dich offenbarst. Nun, im Grunde tut er das. Er offenbart sich. Nicht mehr so wie damals bei den Jüngern, und die konnten es auch erst gar nicht glauben. Sondern er hat sich ja offenbart den Jüngern, und sie haben diese Erfahrung, diese Begegnung mit Jesus weitergegeben. In den mündlichen und auch in den schriftlichen Zeugnissen. Deshalb ist das Neue Testament so wichtig. Die Evangelien, die Osterberichte, aber auch die Briefe, wo uns dann Jesus vor Augen gestellt wird. Der Paulus schreibt das mal in einem seiner Briefe, obwohl er, glaube ich, gar kein Künstler war. Aber er schreibt, ich weiß nicht, welcher Brief das ist, ich habe euch Christus vor Augen gemalt. Und im Grunde ist das eigentlich Aufgabe jeder Verkündigung. Gelingt mir mal mehr, mal weniger. Wir sind ja jetzt heute schon auch durch das Abendmahl, ist uns Jesus vor Augen gestellt und vor Augen gemalt worden. Und er tut das ja auch, er ist gegenwärtig, nicht leibhaftig. Aber er hat ja seinen Jüngern gesagt, wenn ich zurückgehe, ich lasse euch nicht als Waisen zurück, ich schicke euch meinen Stellvertreter, den Heiligen Geist. Und insofern kommt Jesus immer wieder und immer noch. Er wohnt sogar in uns, in seinen Jüngern durch den Heiligen Geist. Und trotzdem, wisst ihr alle, glaube ich, da gibt es schon Unterschiede. Wie wir diese Gegenwart Jesu in uns erleben, diese Gegenwart des Heiligen Geistes, da gibt es, ja, ich denke, ist das immer wieder eine gute geistliche Übung. Deshalb machen wir in Anführungsstrichen, nehmen wir uns Zeit zum Loben und zum Anbeten. Anbetung ist ja so die höchste Steigerung vom Beten. Da habe ich eigentlich nichts mehr zu bitten, da habe ich keine Wünsche mehr, da staune ich einfach. Und dann mache ich einfach nur noch Komplimente, Herr Jesus, und wir haben das auch schon so ein Stück erlebt vorhin. Was bist du für ein großartiger Herr? Was bist du für ein wunderbarer Sohn Gottes, der sich für uns geopfert hat, aber der eben nicht mehr am Kreuz hängt, sondern der auferstanden ist, der erhöht ist, der auf dem Thron Gottes sitzt und der wiederkommen wird mit Macht und Herrlichkeit. Und übrigens, Abendmahl ist immer Rückblick auch auf das, was geschehen ist am Kreuz, aber auch Ausblick. Das heißt ja, das sollen wir feiern, bis er kommt. Manchmal haben wir gar nicht so eine große Sehnsucht danach, weil dass er kommt. Manfred Siebald, wir beten laut, Herr, komm doch wieder, und denken leise, jetzt noch nicht. Es ist also schön hier auf dieser Erde. Also es geht immer wieder darum, sich auch daran zu erinnern, wo und wie Jesus jetzt ist und wie er kommen wird. Für mich ist das immer wieder wichtig, denn wenn ich mir das vor Augen führe, dass Jesus der Herr ist, der Kyrios. Wir können das ja in unserem deutschen Wort nicht so richtig wiedergeben, die Engländer besser mit dem Lord. Ja, wir sagen Herr Meier, Herr Kasimir oder so, aber da kommt das gar nicht so zum Ausdruck. Kyrios heißt im Griechischen höchste Autorität. Er ist die höchste Autorität im gesamten Universum. Und das tut gut, das ist auch Anbetung, mal bei einem klaren Sternenhimmel so in das Weltall zu schauen und sich dann diese riesigen Entfernungen bewusst zu machen, diese kleinen Pünktchen da oben, die manchmal größer sind als unsere Sonne, die uns manchmal ganz schön auf den Pelz brennt, dann kommt man doch einfach in Staunen. Und dieser Jesus, das ist mein Herr, das ist mein Heiland und dem darf ich mein Leben anvertrauen und dem traue ich es auch zu, dass er die Weltgeschichte zu einem guten Ziel bringt. Wir werden ja auch bombardiert mit Nachrichten. Eine gute Nachricht ist eine schlechte Nachricht. Und das kann einen manchmal richtig erdrücken. Und manchmal fragt man vielleicht, Jesus, wo bist du? Er ist da. Er ist im Kommen. Und er offenbart sich auch immer wieder auf interessante Weise. Auch in Deutschland. Man denkt ja immer nur, das passiert in Afrika, in der dritten Welt. Ich fand das interessant von Mike, das Zeugnis heute Morgen. Der Daniel Böcking wurde ja auch bei ProChrist interviewt. War für mich mit eins der besten Interviews und der hat das so richtig toll rübergebracht, wie Jesus in sein Leben eingegriffen hat. Und was hat er benutzt? Große Katastrophen. Er ist als Reporter nach Haiti damals geflogen und dann hat er Christen kennengelernt und hat gesehen, die gehen anders mit dieser ganzen Not um. Ich komme nochmal zurück. Dieses Jesus anschauen, Jesus ansehen, das ist, glaube ich, die Kraftquelle. Deshalb heißt es im Hebräerbrief, lasst uns aufsehen, da muss man eigentlich übersetzen, lasst uns wegsehen von all den Dingen, die wir sonst anschauen, von denen wir uns faszinieren, das heißt ja verzaubern lassen, und hinsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und von Jesus lernen, er ist schon am Ziel. Dieses Anschauen, also das wäre eine Predigt für sich, muss ich jetzt einfach ein bisschen abkürzen, aber das kann ich euch nur ans Herz legen. Natürlich in der persönlichen Stille. Sich jeden Morgen wenigstens ein bisschen Zeit nehmen, bevor man die Nachrichten hört, bevor man an den Arbeitsplatz fährt. Audienz bei Jesus. Ihn anschauen, sich bewusst machen, er geht mit mir in diesen Tag. Und dann natürlich auch besonders in den Zusammenkünften, in den Gottesdiensten. Da heißt es in 2. Korinther 3, 18, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und damals waren die Spiegel noch nicht so toll wie heute. Das war so ein verschwommenes Bild, das war so ein billiges Blech, was man da hatte. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, jetzt kommt's, wird unser ganzes Wesen umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr an seiner Herrlichkeit Anteil bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Boah, was für ein Vers. Dann muss man eigentlich jede Woche drüber meditieren. Was Paulus hier schreibt, ja, das Geheimnis eines kraftvollen Lebens in aller Schwachheit, das Geheimnis eines Lebens, was sich Stück für Stück, manchmal auch schubweise, verändert, wo wir verwandelt werden, Umgestaltung, Jesus anschauen. Es ist also gar nicht jetzt fürchterlich anstrengend. Das habe ich auch früher versucht, mich selber zu verändern, klappt nicht. Aber Jesus anschauen, mich einfach ihm aussetzen, so wie wir uns in die Sonne setzen und von den Strahlen der Sonne bescheinen lassen und aufgewärmt werden. Und ach, eine richtige Lichtdusche. Diese Woche haben Sigurd und ich das erste oder zweite Mal, glaube ich, in diesem Jahr draußen gesessen. Hat richtig gut getan. Und das jetzt ins Geistliche übertragen. Also der dritte Schritt zum Krafttanken, Anbetung, Aufsehen statt Wegsehen. Hinsehen statt Fernsehen, habe ich mal aufgeschrieben. Ja, gut. Vierter Punkt. Jesus sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das vierte Stichwort ist Sendung. Und das ist erstaunlich, dass der Johannes, der Evangelist Johannes, der sein Evangelium ja viel später geschrieben hat als die anderen, so 90 bis 100 nach Christus, dass er hier am ersten Sonntag, am Ostersonntag, am Ostermorgen, wo die Jünger noch gar nicht so ihren Schock und ihre Enttäuschung verarbeitet haben, zu ihnen von Sendung spricht. Ja, also menschlich gesehen könnte man sagen, Herr Jesus, das ist ja ganz schön eine Zumutung. Das ist doch fast eine Überforderung. Das ist so wie, was weiß ich, jemand von uns 4 Wochen im Krankenhaus war, schwere OP und dann kommt am nächsten Tag, wo man nach Hause kommt, der Arbeitgeber und sagt, also morgen wieder antanzen hier. übertragen, kommt das mir so ein bisschen vor. Also es ist auch nicht ganz so schlimm. Losmarschiert, richtig losgegangen, ist es erst 50 Tage später, nämlich Pfingsten. Aber ich sehe das so, Jesus wollte seinen Jüngern schon mal so ein bisschen Vorgeschmack geben. Er wollte ihnen schon mal gleich sagen, Leute, jetzt nicht den Kopf hängen lassen, es ist nicht alles aus, sondern jetzt geht's richtig los. Und deshalb sagt er ihnen, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ich weiß nicht, ob euch das auch immer so fasziniert. Also wenn mich das nicht faszinieren würde, wäre ich nicht Pastor, wäre ich heute nicht hier. Aber dass Jesus dich und mich als seinen Jünger, als seine Stellvertreter in Anführungsstrichen beruft und sendet, mit all unseren Macken, mit all unseren Schwächen. Es ist nicht jeder Evangelist, weiß ich. Es ist nicht jeder Pastor und es ist auch nicht jeder redebegabt. Aber jeder kann Zeugnis geben davon, was er mit Jesus erlebt hat. Und das müsste uns doch eigentlich ja anspornen, nach Gelegenheiten Ausschau zu halten in unserem Alltag. Wo können wir davon Zeugnis geben? Jesus möchte, dass wir unsere Wartburg, unser sicheres, frommes Ghetto, unsere kuschelige Komfortzone, wie es mal jemand genannt hat, wieder verlassen und in die Welt gehen. Wir müssen nicht unbedingt nach China oder Südafrika, sondern in unsere Umgebung und in dem Bewusstsein, ich gehe mit Jesus dorthin. Ich bin sein Stellvertreter, ich bin sein Botschafter. Auch dieser Vergleich finde ich immer erhebend. Ich weiß nicht, ob das euch so geht. Wenn wir uns bewusst machen, wir sind Botschafter der höchsten Autorität. Und wir singen das hier in unseren Liedern, manchmal mir zu vollmundig, weil ich manchmal denke, ja, glauben wir das wirklich? König der Könige, Herr der Herren. Und übrigens, eine gesunde geistliche Anbetung führt immer in die Sendung. Sonst stimmt was nicht. Wenn wir vor dem König aller Könige, vor Jesus gestanden haben, vor seinem Kreuz und seine Liebe genossen haben, darf ich das sagen? Ich halte das fast für ein Verbrechen, wenn wir diese Liebe für uns behalten, wenn wir die nicht weitergeben. Nochmal sagt Manfred Siebald, wer das Wasser in der Wüste kennt und es verschweigt, wisst ihr, wie es weitergeht? Der ist schuldig, wenn andere verdursten. Bei dem Beispiel leuchtet uns das ein. Also nochmal Sendung. Das ist natürlich eine Herausforderung. Manche zucken dann zusammen. Oh, schon wieder Evangelisation oder pro Christ. Jetzt muss ich ja Zeugnis geben. Das kostet Kraft. Klar. Da wird man auch des Öfteren enttäuscht und auch ernüchtert. Aber dieser Gedanke, Jesus sendet mich, ich bin sein Botschafter, ich habe die beste Nachricht der Welt und ich kann einem Menschen zu dem größten Glück seines Lebens verhelfen, nämlich ewiges Leben zu bekommen. Das gibt es nur in Jesus. Und das hängt natürlich auch ein Stück damit zusammen, dass wir uns nicht mehr bewusst sind. Ohne Jesus ist jeder Mensch verloren. Ich weiß, da wird kaum noch drüber gepredigt. Aber wir brauchen einen Heiland. Weihnachten wird das immer gesungen. Welt ging verloren, Christ ist geboren. Aber über die Verlorenheit wird nicht mehr gesprochen. Und das ist auch für Christen manchmal nicht mehr selbstverständlich. Weil sonst, glaube ich, wären wir motiviert. Mir gibt das Kraft, obwohl ich weiß, dass es Kraft kostet, mit Menschen über den Glauben zu reden, sie zu begleiten. Jetzt nach Ostern werden wir einen Alpha-Kurs mit 4 Ehepaaren beginnen. Davon sind 2 Ehepaare noch keine Christensuchende. Ich weiß, das gibt interessante und herausfordernde Gespräche, aber ich bin richtig heiß. Ich freue mich drauf. Das ist für mich wie ein Ostergeschenk. Ich weiß nicht, ob es euch auch so gehen kann, aber ich darf meinen Mitmenschen helfen, zum größten Geschenk ewiges Leben zu haben. Eine lebendige Hoffnung. Wie viel tun Menschen, um Leben zu retten? Und das ist eigentlich nur immer eine Lebensverlängerung. Da werden Hubschrauber eingesetzt, Rettungswagen, Rettungsdienste. Und es muss immer schnell gehen, damit der Schaden sich in Grenzen hält oder Menschenleben gerettet wird. Alles wunderbar, das kostet auch eine Stange Geld. Und Menschen opfern sich da auf. Vorbildlich. Aber es ist eigentlich nur Lebensverlängerung. Und wir können Menschen helfen, die Ewigkeit im Himmel bei Gott zu verbringen. Mit einem neuen himmlischen Leib. Nochmal, Sendung kostet auch Kraft. Aber wenn ich so, ich komme ja nicht in so viele Gemeinden, nicht mehr so viel, aber ich habe noch nie gesehen, dass eine missionarische, evangelisierende Gemeinde, der es unter den Nägeln brennt, Menschen für Jesus zu gewinnen, dass die müde ist. Die ist auch mal müde, aber die ist frisch und erfrischend. Aber es gibt eine Menge schlafende und auch leider sterbende Gemeinden, die diesen Auftrag nicht mehr ernst nehmen, die sich nur noch um sich selbst drehen. Ich weiß nicht, ob das für euch zutrifft. Echte Sammlung führt immer in die Anbetung. Begeisterung von Jesus führt immer dazu, dass ich von ihm Zeugnis gebe, dass ich mich zu ihm stelle. Ich laufe ja auch nicht 5 Meter hinter Sigrid her oder 5 Meter, ja, das kommt schon mal vor ihr, weil ich ein bisschen schneller bin als sie, aber ich achte immer drauf, dass wir zusammen sind und nehme sie dann in den Arm. Das soll jeder wissen, dass wir zusammengehören. Fünfter, letzter Punkt, es heißt, nehmt hin den Heiligen Geist, Stichwort Vollmacht. Ich habe es vorhin schon angedeutet, in gewisser Weise nimmt Johannes hier Pfingsten vorweg. Manche kommen da ein bisschen in Schleudern, weil es ja heißt, er hauchte sie an. Ja, er hat sie eben angehaucht und ich sehe darin eine Art prophetische Zeichenhandlung. Das gibt es ja im Alten Testament, aber auch im Neuen, dass er sozusagen ihnen den Heiligen Geist schon verspricht und zusagt, er haucht sie an. Nehmt hin den Heiligen Geist, so ein kleiner erster Vorgeschmack auf Pfingsten. Und Pfingsten heißt es ja dann, da kam ein großes Brausen und setzten sich Zungen von Feuer auf die Jünger, als sie da zusammen waren. Ein gewaltiger Wind erfüllte das ganze Haus. Und dann sind die Jünger wie verwandelt nach diesen 50 Tagen. Die haben sie aber auch gebraucht. Deshalb, wir dürfen uns auch Zeit nehmen, wenn wir irgendwo so ein Schockerlebnis hatten. So eine Niederlage, so ein Karfreitag. Aber dann, als sie dann mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und erfüllt werden, da ist alle Angst verflogen. Selbst als sie dann vor den Hohen Rat kommen und gemaßregelt werden und man ihnen sagt, ihr dürft nicht mehr von dem im Namen Jesu reden, was sagen sie da? Ja, wir sind auch ganz still. Nein, sie sagen, ihr könnt mit uns machen, was ihr wollt. Und wenn ihr uns tötet, wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und erlebt haben. Und hier, Ostern ist sozusagen so dieser erste Funke, dieses erste Angeld vom Angeld. Der Heilige Geist ist ja auch Angeld Gottes. Denn der Heilige Geist ist die Kraft Gottes schlechthin. Himmelfahrt sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Gut, ihr habt das wahrscheinlich alle gehört. Robert hat es euch bestimmt oft gelehrt. Ja, jeder Jünger Jesu bekommt bei der Neugeburt den Heiligen Geist. Seitdem wir zum Glauben gekommen sind, sonst wären wir nicht zum Glauben gekommen, sonst würden wir Jesus nicht unseren Herrn nennen, haben wir den Heiligen Geist empfangen. Aber das ist der Anfang. Für manche ein ganz zarter Anfang. Und dann, was schreibt Paulus in Epheser 5, 17, kennt ihr auch die Stelle? Lasst euch immer wieder neu vom Heiligen Geist erfüllen. Ich weiß nicht, ob ihr mit dieser Erwartung in den Gottesdienst kommt oder überhaupt in Gottesdienste geht. Euch neu erfüllen zu lassen mit dem Heiligen Geist, es gibt ja auch schöne Lieder. Ich hätte euch was schicken können, aber ist okay. Geist des Vaters, du erfüllst mich, also ähnlich. Also man kann das also auch in Liedern zum Ausdruck bringen und immer wieder vor Gott bringen. Manchmal, weiß nicht, wie euch das geht, dann erlebt man das direkt und erlebt wirklich etwas von dieser Kraft, von dieser Freude, von diesem Mut, auch dann sich senden zu lassen. Manchmal kommt es aber auch ganz unverhofft. manchmal erwischt es mich so im Gottesdienst, dass ich emotional, ging mir heute Morgen auch so, da saß ich hier, irgendwo war dieser Raum erfüllt, ja, mit der Gegenwart Jesu, boah, musste die Tränen erstmal zurückhalten. Kam vielleicht auch durch meine Erinnerung, gebe ich zu. Ich musste nämlich seit gestern dran denken, im September sind es 40 Jahre her, dass ich in Völklingen noch in dem alten Gemeindesaal zum Pastor ordiniert wurde. Boah, und Jesus ist mir treu geblieben und ich ihm zum Glück auch. Ja, ich möchte euch das einfach so mitgeben, diese Erwartung zu haben, sicherlich an jedem Ort, zu jeder Zeit. Aber ich glaube, dass der Sonntag ein besonderer Tag ist. Ich möchte mal sagen, wenn es da nicht geschieht, wenn wir da nicht aufgetankt werden, wenn wir da nicht unseren inneren geistlichen Tank wieder vollkriegen für die Woche, ja, wann dann? Und das ist auch eine große Verantwortung für jeden Prediger, für jeden Moderator, für das Musikteam. Natürlich nicht hier so ein Konzert zu veranstalten, so macht mal, aber so diese Erwartungshaltung immer wieder auch deutlich zu machen und zu sagen, lasst uns unsere Herzen öffnen, Jesus ist in unserer Mitte, Jesus will in unsere Mitte kommen. Ich schließe nochmal ab mit einer kurzen Zusammenfassung. Ein paar Kopien habe ich mitgebracht, wer das nochmal nicht alles so schnell mitgekriegt hat. Sind, glaube ich, 2 DIN A4 Seiten geworden. Ein paar habe ich, sonst habt ihr vielleicht einen Kopierer hier. Könnt ihr es gerne nochmal nacharbeiten und vielleicht auch weitergeben. Also, wie wird der Sonntag zu einem kraftvollen Start in die Woche? Erstens, versammeln oder sich sammeln. Da ist noch eine Folie, Benjamin. Oder nicht? Oh, was ist das denn? Aber auf dem Zettel ist es drauf. Gut, tut mir leid, dann habe ich die vergessen drauf zu packen. Nochmal ganz kurz die Zusammenfassung. Versammeln oder sammeln. Das zweite, verschließen, sich absichern. Das dritte, das wichtigste, ansehen, anbeten, Jesus ansehen. Das vierte ist, sich senden zu lassen, zu gehen. Und das vierte, zu nehmen, zu empfangen, den Heiligen Geist neu drum zu bitten und sich ihm neu zu öffnen. Und dann, glaube ich, gehen wir aufgetankt und gestärkt in die neue Woche. Amen. Jetzt komm.
Ja, vielen Dank. Wir haben das Lied in unserem Liederschatz Geist des Vaters.